Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 18. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. Davon handelt unter anderem unsere heutige Folge. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel »Als Quartett in Residence am College Conservatory of Music in Cincinnati« 1953 bis 1987. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter des Musikarchivs der Berliner Akademie der Künste.
Herr Lewin, wir haben in der letzten Sendung gehört, dass Sie schon mit Ihrem Quartett, dem LaSalle-Quartett, in den frühen 50er Jahren auf erste Konzertreisen gegangen sind. Vielleicht waren es noch nicht richtige Tourneen, aber doch Konzertreisen, ausgedehnte. War das eigentlich mit Ihrer Lehrverpflichtung am Colorado College vereinbar?
Es gehörte dazu. Es war von vornherein klar, dass ein Residenzquartett eine Schule repräsentieren sollte, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Umgebung. Und das war eine Form von Reklame, wie sie sonst bei Schulen durch Fußballteams und sportliche Organisationen vertreten ist. Hier sollte es ein Streichquartett sein, das auch in Amerika in der Umgebung und auch eventuell in der weiteren Umgebung von Colorado Konzerte geben.
Wir rekapitulieren noch einmal, das waren jetzt 4 Professuren formal gesehen. Wir wissen auch zu welchem Betrag. $10.000 im Jahr für alle 4 zusammen. Heißt also $200 oder irgend sowas im Monat. Ungefähr. Also kein Betrag, von dem man auch damals wirklich üppig leben konnte.
Nein, man musste sehr zurückhaltend sein, will ich mal sagen.
Ja.
Und damit haushalten können. Aber das war nicht vielleicht die Hauptidee, dass wir auf Tournee gehen, sondern es war tatsächlich, ein Quartett in Residenz sollte auch Praxis haben und Konzerte geben und damit dem College einen Namen, dem Musikdepartement einen Namen verschaffen. Und wir haben das im Laufe der Zeit ja ausgebaut und gingen also auf Tourneen, also kurze Tourneen. Es waren meistens nicht sehr lang. Wir gingen für 3 oder 4 Konzerte, das war dann eine Woche oder höchstens mal 10 Tage, die wir von unseren Unterrichtsaufgaben weg waren und die konnte man dann nachholen. Das war von vornherein aber so vereinbart mit der Verleitung des Colleges.
War das während des Schuljahres sozusagen oder in den Sommerferien?
Nein, das war während des Schuljahres. In den Sommerferien gingen wir nach wie vor zwischen 1949, als wir in Colorado College anfingen, bis 1953, als wir dann weggingen nach Cincinnati, gingen wir jeden Sommer weiterhin zu unserem Lehrer Galamian, Upstate New York, in Meadowmount.
Also zu Ihrem früheren Geigenlehrer, der dann praktisch der Lehrer und der Coach, wie man heute sagen würde, des
der
Quartetts wurde.
Ja, er wurde der Lehrer der individuellen Mitglieder des Quartetts. Das war ungewöhnlich, denn er unterrichtete ja nur Geiger. Aber wir haben ihn dazu bewogen, eben auch den Bratsche Peter Kamnitzer und unseren Cellisten, damals Jackson Wiley, zu unterrichten, damit die Bogenführung, die Tongebung, die ganze Klangqualität im Quartett einheitlich
ist. Aber er hat das Ensemble insgesamt unterrichtet,
nein,
oder die Leute
nein,
einzeln?
Nein, einzeln Unterricht. Wir haben jeder Privatunterricht bei ihm gehabt während des Sommers.
Und das Quartett hat er sich nicht angehört dann?
Er hat sich das Quartett angehört in Konzerten, die wir bei ihm in den Sonntagskonzerten gegeben haben. Wir haben da immer wieder ein Stück, was wir einstudiert haben, unter den Geigern, die da sonntags ihre Künste zum Besten gaben, haben wir dann auch unsere Quartette gespielt.
Also er war nicht ein richtiger Vorläufer von Walter Lewin, der später sozusagen ein so großer Quartetterzieher wurde.
Nein, da hat er sich rausgehalten. Das empfand er nicht seine Sache. Und er hat das dem Juilliard Quartett, ja, die wir im Winter an der Juilliard School hatten, überlassen, uns da die Quartette zu coachen. Und im Sommer haben wir bei ihm jetzt weitergearbeitet und haben das Repertoire für die nächste Saison in Colorado College gelernt. Und
wie kann man sich den Aufenthalt vorstellen? Wie lang war das? Ein paar Wochen?
Denn ich meine,
Wochen. Das war eine halbe Weltreise, nicht? Jetzt
ja,
von
ja.
Colorado
ja,
nach
ja.
Middlemore,
natürlich.
2.500 Meilen.
Ja, es waren ungefähr 2.000 Kilometer.
Ja.
Und das war an der Ostküste von Amerika. Upstate New York in einer herrlichen Gegend. Schöne Landschaft, richtig auf dem Land. Und das war ein Sommersitz für eine richtige Sommerschule. Und wir wohnten ja außerhalb von seinem Meadowmount-Besitz bei Mrs. Burpee in Lewis und arbeiteten fleißig in einer Scheune tagsüber. Morgens probten wir. Erst jeder alleine, übte alleine, dann hatten wir Probe, dann gab es Mittag bei Mrs. Burpee, dann gingen wir nochmal alleine, jeder eine 1,5 Stunden üben, dann nochmal 2 Stunden proben. Dann, wie gesagt, kam Tennis in Elizabethtown, und das war die nächste kleinere Stadt, die auch ein Kino hatte. Da gab es einen Tennisplatz und da haben wir doppelt gespielt und dann gingen wir nochmal schwimmen in Split Rock. Und das war unser Tagesablauf.
Super schön.
Für 2 Monate. Wunderbar.
Ja.
Absolut. Und die Proben in der Scheune, wo wir waren, da waren manchmal Zuhörer, die draußen unseren Proben zuhörten. Und eines Tages kam da auch ein Herr, der sich später als Fred Smith uns vorstellte, das war im Sommer 52. Er war der Direktor des College of Music in Cincinnati und hatte eine Geige spielende Tochter, die hieß Jory Garrigue. Und die wollte er unbedingt, dass die mit Galamian studieren sollte. Mhm. Die war aber nicht sehr gut und Galamian hat eigentlich abgelehnt, sie zu unterrichten. Er hat einen seiner Assistenten sie unterrichten lassen im Sommer und hat gesagt, wenn sie im Winter jemanden haben wollen, der wirklich gut Geige unterrichtet, schicken sie sie zu Walter Lewin. Der ist in Colorado College und da kann er sie wunderbar unterrichten. Das wäre genau für ihre Tochter, die jetzt sehr jung ist, die sollte da bei ihm Unterricht nehmen. Und da hat uns Herr Smith daraufhin angesprochen und gesagt, sagen Sie mal, wie wäre es, wenn Sie anstatt in Colorado College zu sein, nach Cincinnati kämen, wo ich eine Musikschule habe. Wir könnten Sie doch engagieren als Quartettenresidenz in Cincinnati. Das wäre doch eine sehr schöne Sache. Sie wären dann näher im Osten in einer Großstadt mit einem Symphonieorchester. Viel mehr Möglichkeiten musikalischer Anregung und auch Betätigung ihrerseits. Seine Idee war natürlich, dass er auf diese Art und Weise den Walter Lewin sich an seine eigene Schule holen würde und damit hätte er den Lehrer für seine Tochter gleich im Haus. Aber es war der Anfang der Verbindung, der Verhandlung über Cincinnati und es war der Anfang von einer Verbindung, die dann 36 Jahre bis zur Auflösung des Quartetts 1989 standhalten sollte. Das war schon schicksalhaft. Wir sind dann tatsächlich mit ihm einig geworden, dass wir ab 1953 nach Cincinnati kommen würden. Und damit fing eben unsere Cincinnati-Aufenthalt und Geschichte an. Wir wussten nicht, dass das so lange halten würde, aber inzwischen war es mal wieder eine große Umwandlung unseres Lebenslaufs.
Hat man noch versucht, sie zu halten in Colorado?
Ja, das war beinahe nicht möglich, denn es wurde uns immerhin in Cincinnati wesentlich mehr geboten als in Colorado. Und wir brauchten etwas mehr Geld und das wusste man auch in Colorado. Also man war verständigt darüber, dass das nicht gehen würde. Und wir sind in sehr gutem Einvernehmen aus Colorado weggegangen, in großer Freundschaft und sind auch mit all den Leuten, die wir da kennengelernt hatten, in jahrelanger Verbindung gekommen, auch mit Carol Truax.
Wir haben ja kurz beschrieben, wie Colorado aussah, also Colorado in der Nähe von Aspen, Vorstellungen in den Rockies, hoch 1500 Meter, fast 2000. Cincinnati dagegen eine ganz andere Umgebung, ganz andere Landschaft.
Ja, auch hügelig. Cincinnati ist eine sehr schöne Industriestadt. Procter & Gamble zum Beispiel, die große chemische Firma, weltberühmte Firma.
Waschmittel.
Ja, nicht nur, die machen sehr, sehr, sehr viele Dinge, auch Zahnpasta. Die ist in Cincinnati. Die General Electric hat eine Riesenfabrik. Die machen diese Jet Engines. Die Jetmaschinen für die Flugzeuge von General Electric werden in Cincinnati gemacht. Mhm. Es ist eine große Industriestadt, dabei aber auch eine sehr schöne Stadt mit vielen, vielen wunderschönen Parks. Ich glaube, es ist eine der Städte mit der größten Anzahl von öffentlichen Parks, die es gibt, und ist hügelig. Und hat eine sehr schöne Umgebung und ist am Fluss, am Ohio River, der einer der größten Flüsse Amerikas ist.
Und die Stadt hat auch immer deutsche Emigranten angezogen.
Sehr viele, so wie St. Louis. Das ist im mittleren Westen. Sie liegt ja etwas südöstlich von Chicago, etwa 600 Meilen von Chicago, und ist sehr bevorzugt worden von deutschen Emigranten schon in der 48er Emigration, sehr früh, hatte immer deutsche Schulen, ganze deutsche Wohnviertel. Der Fluss wurde auch als Rhein betitelt und eine der Stadtteile von Cincinnati heißt noch immer heute Over the Rhine, auf der anderen Seite vom Rhein. Und die Mecklenburg-Restaurant, ja, und die ganzen Bierfabriken.
Die Brauereien, ja.
Brauereien mit deutschen Namen, nicht? Also das ist in St. Louis, in Milwaukee und in Cincinnati, ja, sind die beheimatet.
Und dann natürlich für Sie naheliegend das Konzertleben.
Das,
und
da gab es in Cincinnati
die Chortradition.
Ein Chorfestival, das erste große Chorfestival von Amerika, das May Festival, das es heute noch gibt, jeden Sommer, wo große Chorwerke der romantisch-klassischen und modernen Literatur unter den größten Dirigenten aufgeführt werden, mit einem großartigen Chor, der sich aus Amateuren aus der Stadt und den Chören der Musikschulen ehemals und jetzt der Musikschule zusammensetzt, ein ausgezeichnetes. Und dann gibt es natürlich das Symphonieorchester. Das Cincinnati Symphonieorchester gehört schon immer zu einem der großen amerikanischen Symphonieorchester und hatte immer sehr gute Dirigenten. Die erste Anstellung von Leopold Stokowski war in Cincinnati. Die erste Anstellung von Fritz Reiner war in Cincinnati. Das waren dann Dirigenten, die an die großen amerikanischen Orchester weitergegangen sind. Stokowski nach Philadelphia für Jahrzehnte, Reiner Chicago, Pittsburgh, Chicago und so weiter. Und
das wussten Sie natürlich, als Sie angesprochen wurden, nach Cincinnati zu gehen.
Das wussten wir sehr genau. Vorher hatten wir schon mal ein Konzert dort gespielt und kannten schon einige Leute in Cincinnati. Es war uns ganz klar, das war eine sehr attraktive Stadt, auch mit schönen Wohngegenden, wo man relativ preiswert wohnen konnte. Noch heute ist Cincinnati wesentlich billiger zum Leben als etwa New York. Also eine Wohnung, eine schöne große Wohnung kann man in Cincinnati für ein Drittel des Preises von New York mieten oder noch viel weniger. Das war auch wichtig, denn so viel Geld haben wir auch in Cincinnati am Anfang nicht verdient. Das war und blieb immer zu Anfang ein Problem. Allerdings wurde es leichter, auf Tourneen zu gehen im Osten, denn wir waren jetzt sehr viel näher an New York und an Washington und an Philadelphia und an den Oststädten. Von da aus man auch vielleicht irgendwann mal nach Europa fahren konnte. Das war ja noch nicht die Zeit, in der es so selbstverständlich war, zu fliegen. Man fuhr noch oft mit der Bahn. Es gab noch sehr schöne Züge und damit konnte man in einigen Stunden doch auch nach New York fahren. Das war von Colorado eine Weltreise. Und jetzt war man etwas mehr in der großen Welt angekommen. Und das machte doch schon einen sehr großen Unterschied.
Sie sind also 53 dann nach Cincinnati gegangen. Wann war das? Im Herbst?
Im August.
Im August.
Ja, wir sind angekommen in einer irrsinnigen Hitzewelle und wussten überhaupt nicht, wo wir zuerst unterkommen wollten. Denn es war nicht allgemein üblich, dass Wohnungen und Häuser Airconditioning hatten. Meine Frau und ich sind dann notgedrungen in einem Motel untergekommen, ziemlich weit von der Stadt entfernt, wo man etwas kühler wohnen konnte. Das war Amerika. Wenn es Hitzewelle in Amerika gibt, das ist kaum so. Über 40 Grad ist überhaupt nichts.
Um nochmal den Kontext herzustellen, Von der Juilliard School gehen ja diese vier jungen Leute nach Colorado, die da alle Anfang 20 oder sowas waren. Beim Quartettspiel kommt es ja irgendwie auch darauf an, welches Instrument man spielt. Und ich gehe mal davon aus, dass diese jungen Männer nicht viel Geld hatten, sich teure Instrumente leisten zu können. Auf was haben sie eigentlich am Anfang in Colorado spielen können? Ich meine, das war ja auch nicht so weit vom Krieg entfernt. Und von daher konnte man wahrscheinlich nicht jedes Instrument bekommen, das man haben wollte. Und schon gar keins, was sehr teuer war, weil kein Geld da war.
Wir haben eigentlich von Anfang an auf relativ bescheidenen Instrumenten unsere Karriere angefangen. Ich selber habe, als ich noch bei Galamian als Geigenschüler war, in New York bei dem Geigengeschäft von Emil Herrmann eine Cheruti-Geige gekauft. Es stellte sich nachher heraus, dass das gar keine Cheruti-Geige war. Der war ja ein namhafter Geigenbauer, sondern das war auch ein kleiner Betrug. Leider bei so Geigengeschäften werden Zettel in Geigen reingeklebt. Und es lässt sich nachher überhaupt nicht kontrollieren, was eigentlich was ist. Nur die wirklichen Experten können das beurteilen. Also ich habe dafür relativ wenig Geld. Eine anständig klingende Geige, keine hervorragende, aber weitaus besser als das, was ich aus Palästina mitgebracht hatte, als ich an der Juilliard School 1946 anfing.
Henry Meyer?
Henry Meyer hatte eine Geige geborgt bekommen von Nathan Milstein, schon in Paris. Eine nachgebaute Stradivari-Geige, die wunderhübsch aussah, aber eigentlich ziemlich mäßig klang und auf der es sehr schwer war, anständige Klänge hervorzubringen. Er hat das gelernt. Da muss man sich dann sehr anstrengen. Aber man kann auch auf einem mittelmäßigen oder sogar drittrangigen Instrument gut spielen, wenn man gut spielen kann. Das Umgekehrte ist nicht der Fall. Auch die beste Geige oder Cello oder Bratsche nützt nichts, wenn man nicht spielen kann. Da muss man sogar ganz besonders gut spielen können. Unser Bratsche hatte auch eine französische Bratsche, die schlecht und recht war. Und der Cellist, ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber es war ein ziemlich miserables Cello. Wir konnten uns nichts Besseres leisten. Aber wir haben uns eben größte Mühe gegeben, mit diesen Instrumenten zurechtzukommen. Und das Merkwürdige ist, als wir dann unser europäisches Debüt machten, nachdem wir ja einige Zeit in Cincinnati waren, hatten wir immer noch diese Instrumente und sind damit nach Europa gefahren. Und in Europa herrscht das Vorurteil, dass alle Amerikaner mindestens Stradivaris spielen und dass alle Amerikaner wunderbare Guadagninis, Amatis und italienische Instrumente haben. Und dann stand in Kritik nach Kritik, das LaSalle-Quartett mit ihren wundervollen italienischen Instrumenten erzeugte einen hinreißenden Klang. Nix italienische Instrumente. Das war reinstes Vorurteil. Wie so oft in Kritiken kommt es nicht darauf an, was wirklich geschieht, sondern es kommt darauf an, was der Kritiker glaubt, dass geschieht.
Wo kommt denn dieses Vorurteil gerade her?
Das kommt daher, dass die Leute meinen, Amerikaner spielen prinzipiell nur auf teuren Instrumenten und haben nur teure Autos.
Aber sie haben auf Stradivarius gespielt.
Nein, wir haben in Cincinnati bei unserem ersten Konzert, als wir da ankamen, da haben wir einmal auf einem Stradivari-Quartett gespielt. Und das war unsere erste Erfahrung mit solchen Instrumenten. Die wurden uns gebracht für dieses erste Konzert bei einem der Sponsoren des College of Music, in dem wir ja engagiert worden waren. Das war ein Supermarktinhaber, der hieß William Arbers. Und der wollte nun in seinem palastartigen Villa ein Privatkonzert mit diesem neuen Quartett veranstalten, vor eingeladenen Gästen. Und zu diesem Zweck, zu dieser Veranstaltung, hat uns unser Freund Rembert Wurlitzer aus New York, der Geigenhändler war,
und irgendwas zu tun hatte mit den Wurlitzer-Orgeln?
Ja, der hatte zu tun. Das war ein Sohn der Familie Wurlitzer aus Cincinnati. Wurlitzer-Familie war aus Cincinnati. Die hatten da große Musikgeschäfte und waren die Inhaber der Wurlitzer-Orgeln auf der ganzen Welt. Daher stammte Rembert. Der hatte sich nach New York abgesetzt und war Geigenhändler geworden.
Das war
einer der wirklich
Ende.
Wunderbaren, ehrlichen und zuverlässigen Geigen. Mit denen haben wir geliebt. Und er war, da wir jetzt in Cincinnati waren und schon vorher immer bei ihm uns Geigen und Instrumente geborgt haben, wusste er, was das für uns bedeutete und kam mit einem Stradivari-Quartett, das einer Familie von Macy's gehörte, dass er bei sich in seinem Geschäft hat, die brachte er uns nach Cincinnati zu diesem Konzert. Und das war natürlich eine fantastische Gelegenheit, endlich mal auf wirklich fabelhaften Instrumenten zu spielen. Wir spielten dann in diesem Konzert, dann auf diesem Stradivarius, ein frühes Mozart-Quartett und das Ravel-Quartett. Vielleicht sollten wir uns mal eine Einspielung des Ravel-Quartetts anhören, vielleicht den langsamen Satz. Thank you.
Das war der langsame Satz aus dem Streichquartett von Maurice Ravel. Das La Salle Quartett hat dieses Stück 1953 bei einem privaten Vorstellungskonzert in Cincinnati gespielt. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, dass ein Streichquartett-Ensemble, das einen französischen Namen trägt, ein derart genuin französisches Repertoire vorträgt, wie diesen wunderbaren, debussyierenden Ravel.
Ja, wir haben das Ravel-Quartett oft und gerne gespielt. Es ist ein für Streichquartett genial komponiertes Stück. Es ist gar nicht so schwer, wie es klingt, aber man kann klangliche Dinge da zaubern, die ins Instrument quasi geschrieben sind.
Und Sie haben damals auf Stradivari-Instrumenten spielen können in diesem einen Konzert.
Introduktionskonzert.
Wie war denn das?
Ja, das war für uns besonders ein Erlebnis. Ob es für die Zuhörer so anders war, das können wir natürlich nicht beurteilen.
Wie war denn das Gefühl für Sie?
Das Gefühl war einfach, dass man hier ein Werkzeug in der Hand hielt, das einem das Leben sehr viel leichter machte. Klänge zu erzeugen, differenzierte Klänge, dynamische Differenzierungen, laut und leise zu spielen, auf diesen Instrumenten war wesentlich leichter als auf unseren keineswegs so guten Instrumenten. Man konnte mit großer Mühe auch etwas an diesen Klang herankommen, aber hier kam einem das Instrument wirklich entgegen. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen Instrumenten, der alten italienischen Instrumenten. Heute gibt es Geigenbauer, auch besonders in Deutschland, aber auch in England und in Amerika, die ganz hervorragende neue Instrumente produzieren.
Ihr Schüler Christian Tetzlaff zum Beispiel spielt ja auf einer neuen Geige und das
ja,
soll ja.
Also viele von den jüngeren Instrumentalisten spielen heute, ohne es öffentlich oft anzusagen, auf neueren Instrumenten, trotzdem sie oft auch Besitzer von alten italienischen hervorragenden Instrumenten.
Aber Sie haben sofort gemerkt, das ist nicht nur ein Mythos, den ich in der Hand habe, ein großer Name, sondern wirklich das ist musikalisch sofort.
Diese Instrumente helfen einem ungeheuer, das zu machen, was man möchte. Es ist eine Arbeit, es ist ein Ersparnis, eine große Möglichkeit, mit weniger Mühe etwas wesentlich differenzierteres und qualitätsmäßig höherstehendes zu erzeugen. Das ist für den Spieler vielleicht wichtiger als für den Hörer. Und der Mythos ist natürlich damit auch begründet, dass diese Instrumente, da es relativ wenige von ihnen gibt, sehr teuer sind. Und etwas, was sehr teuer ist, muss natürlich sehr gut sein. Das wissen wir ja alle. Und wenn man also ein sehr teures Instrument besitzt, dann spielt man eben sehr gut und es klingt viel, viel besser. Trotzdem man das hinter einem Vorhang wahrscheinlich nicht unterscheiden könnte. Und das ist ja immer wieder probiert worden. Welche Instrumente hinter einem Vorhang sind die italienischen, welche sind die modernen? Und da sind die Leute, die zuhörten, auch wenn sie Experten waren, oft böse reingefallen, diesen Unterschied feststellen zu können.
Diese Stradivaris, diese vier, die mussten Sie aber wieder zurückgeben.
Die haben wir dem Remmert Wunderzer natürlich zurückgegeben, aber er wusste, dass wir nach guten Instrumenten suchten und hat uns dann ein paar Jahre später dazu verholfen, ein Amati-Quartett zu erwerben, das Gerald Warburg, dem Bankier und Amateur-Cellisten in New York, gehörte. Der war ein großer Instrumentensammler und eigentlich wollte er Cellist sein, war aber Miterbe des großen Bankierhauses Warburg, von den Hamburger Warburgs gegründet. Das gab es in New York und er spielte leidenschaftlich gern Kammermusik und sammelte also Streichquartette, hatte ein Stradivari-Quartett und ein Amati-Quartett. Und jetzt war er bei unserem Freund Rembert Wurlitzer und wollte das Stradivari-Cello von Emanuel Feuermann kaufen. Der war gestorben. Und es gab das wunderbare Feuermann-Strad zu kaufen. Und er wollte das unbedingt erwerben. Aber seine Frau hat ihm gesagt, nicht noch ein italienisches Instrument in unserer Wohnung. Die steht schon voll so viele Instrumente, das kommt nicht in Frage. Du müsstest einige von den Instrumenten erst mal loswerden. Und er hat Warburg hat dem Wurlitzer sein Leid geklagt, dass seine Frau ihm nicht erlaube, das Feuermann statt zu kaufen. Und er sagte, hatte Wurlitzer, der wusste, dass ich gerade vorne im Geschäft bei ihm war, gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Amati-Quartett, was du uns gerade hier zur Reparatur, zur Wiederherstellung gegeben hast? Warum verkaufst du das nicht? Sagte, ja, an wen soll ich das denn verkaufen? Sagte, einen Moment, da habe ich eine Idee. Und brachte mich also nach hinten und stellte mich dem Gerald Warburg vor. Und daraus entstand dann die Möglichkeit, dieses Amati-Quartett zu kaufen. Zuerst wusste ich gar nicht, also Warburg sagte, ja, also sind Sie interessiert, das zu kaufen, so ein Quartett? Sagte, ja, interessiert schon, aber womit? Womit sollen wir das denn bezahlen? Das ist ja unbezahlbar. Sagte, über Geld haben wir doch noch gar nicht geredet.
Ich also weiß auch ungefähr gar nicht. Marktpreis damals, so eine halbe Million?
Marktpreis?
Oder? Ich dachte,
es ginge um den Marktpreis, aber er sagte, nein, Marktpreis, darum kann es gar nicht gehen. Ich muss meinen Steuerberater fragen, für wie viel Geld ich diese Instrumente überhaupt verkaufen kann, ohne dass ich einen Gewinn damit erziele, der mich in eine höhere Steuerrate bringen würde. Und dann würde mich das Ganze sehr viel Geld kosten. Also erst reden wir mal gar nicht über Geld. Außerdem, ihr seid woher? Aus Cincinnati? In Cincinnati ist doch mein Vetter Alfie Friedländer. Kennt ihr den? Das war unser bester Freund in Cincinnati geworden inzwischen. Ich sage, selbstverständlich kennen wir ihn. Na, dann ist überhaupt kein Problem. Dann reden wir jetzt gar nicht über Geld, sondern ich rede mit Alfie Friedländer und wir werden das schon alles erledigen. So geschah es. Wir haben nie erfahren, worin diese Unterhaltung bestand. Es wurde uns dann mitgeteilt, dass Alfie Friedländer würde das für uns organisieren. Wir sollten nur zu seiner Bank gehen. Und die würde das für uns erledigen, die Sache mit dem Geld. Und die Instrumente könnten wir an uns nehmen.
Also jetzt mal auf den Punkt gefragt, hat man Ihnen die Amatis am Ende geschenkt?
Quasi. Wir sind zu der Bank gegangen und wurden von einem dieser jungen Bankdirektoren in dieser großen Bank in Cincinnati aufs Freundlichste empfangen. Und er sagt, ja, es ist eine große Ehre für die Bank, Ihnen zu verhelfen zu diesen wunderbaren Instrumenten, das Cincinnati zur Ehre gereicht. Und Sie werden das auf der ganzen Welt spielen. Und wir sind froh, das mal zu machen. Und da habe ich gesagt, ja gut, sehr schön, alles gut gesagt. Wenn Sie uns das Geld borgen, erstens mal, wie viel ist es denn? Und zweitens mal, wie viel kostet uns das? Dann sorgen Sie sich doch nicht darüber. Wir werden diese Instrumente von Herrn Warburg kaufen und zu einem Preis, den er uns sagen will, und dann bezahlen wir das und Sie können uns das zurückzahlen. Ja, aber wie lange? Sagte ich, ja, so lange, wie es dauert, bis Sie das wieder verdient haben. Sie werden ja dafür Konzerte haben. Und wie viel Prozent Zinsen müssen wir dafür zahlen? Sagt er, aber hören Sie, Zinsgeschäfte machen wir mit großen Industriegesellschaften, aber doch nicht mit einem Streichquartett. Das ist zinsfrei und Sie zahlen es zurück, wann immer Sie können. Es ist gar keine Eile.
Wir sammeln ja die glücklichen Momente im Leben von Walter Lewin, seitdem wir diese Sendung machen. Und wir haben schon wieder einen.
Es ist wahr,
das Lassalle-Quartett kriegt am Anfang seiner Karriere, bevor die erste große Tournee gelaufen ist, 4 Amatis. In den Schoß gelegt, machen wir es metaphorisch.
Praktisch. Und wir haben es gar nicht gemerkt, dass das alles organisiert war von unserem Freund Alfie Friedländer. Wir dachten, das wäre so. Banken schenken an Amati-Instrumente. Und das waren wunderbare Instrumente, das muss man dazu sagen. Ja. Es gibt ja alle möglichen Instrumente, die große Namen haben, zum Teil mit Recht, zum Teil nicht. Und sind nicht alle gut. Dieses war aber ein vorzüglich zusammengestelltes, aufeinander abgestimmtes Streichquartett, das Emil Herrmann für Gerald Warburg, der ein Kenner war, zusammengestellt hatte. Und meine Geige von 1648 von Niccolo Amati, dem großen Amati, gemacht. Und die Bratsche, die Medici Viola, eine weltberühmte Viola von 1619 von den Gebrüdern Antonius und Hieronymus Amati gemacht. Und soviel ich weiß, war Hieronymus der Vater von Niccolo Amati. Es kann aber auch sein, dass es der Antonius war. Jedenfalls waren das die Eltern, also diese Brüder waren diejenigen, in deren Werkstatt auch der Antonius sein Handwerk gelernt hat. Und alle großen Geigenbauer der Zeit, Guarneri und Stradivari zum Beispiel, haben in dieser Werkstatt ihre Kunst gelernt. Und das Cello das wir bekamen, in dem stand, dass es ein Stradivari-Cello gewesen wäre. Es gehörte nämlich ursprünglich, bevor Warburg es gekauft hat, gehörte es Gregor Piatigorsky, den wir ja inzwischen auch gut kannten. Dem war es erst im Zweiten Weltkrieg in Paris entwendet worden von den Nazis, die ja Musikinstrumente von allen großen Musikern einfach gestohlen haben, sowie auch die großen Kunstwerke. Es verschwand also im Zweiten Weltkrieg und tauchte dann wieder in Aachen in einem Geigenbauergeschäft auf nach dem Zweiten Weltkrieg. Der setzte sich, er wusste, dass das Cello von Piatigorsky war und benachrichtigte ihn, dieses Cello sei in seine Hände gekommen. Er bekam es also zurück und das hat er dann verkauft. Rembert Wurlitzer hat festgestellt, es stand ein Stradivari-Zettel drin. Das war immer als Stradivari auch verkauft worden, schon in früheren Jahren. Aber Rembert Wurlitzer hat festgestellt, dass es ein Amati-Cello war, an dem Stradivari gearbeitet hatte. Das war ja immer der Witz. Diese Studenten, denen hat man gewisse Arbeiten gegeben. Zum Beispiel meine Geige wurde von Guadagnini bearbeitet und wurde lackiert von dem und jeder kriegte eine Arbeit gemacht. Und dann war es im Nachhinein oft schwer festzustellen, wer wirklich dieses Instrument gemacht hat. Dazu musste man ein großer Experte sein. Und das waren die Leute bei Rembert Wurlitzer im Geschäft und die wussten ganz genau, dass das ein Amati-Cello war. Mhm. Und erst als wir es hatten, wurde es wieder als Amati-Cello deklariert auch. War nicht mehr ein Stradivari-Cello. Also es waren hoch berühmte Instrumente, die wir da in unsere Hände bekamen. Und ich muss dazu sagen, der Preis, der uns Gerald Warburg gemacht hat nach Beratung mit seinem Steuerberater, war ein Witz. Das hatte mit dem Wert dieser Instrumente nicht das Geringste zu tun. Und da hatten wir auch wieder irrsinniges Glück.
Und alle vier Instrumente gibt es natürlich auch noch.
Natürlich. Ursprünglich haben wir einen Vertrag gemacht, dass die Instrumente dem Quartett gehörten, sodass, falls ein Mitglied weggeht, sie beim Quartett bleiben.
Was auch mit dem Cello
immer passieren. Mit dem Cello gab es da ein Problem diesbezüglich, okay. Aber letztendlich haben wir alle vier Instrumente behalten, bis das Quartett auseinandergegangen ist. Und da haben wir diesen Vertrag aufgelöst und jeder konnte sein Instrument dann behalten. Wir haben den verschiedenen Wert der Instrumente nach Versicherungswert haben wir ausgeglichen, und sodass jeder den Wert bezahlt hat, wirklich der ihm gehört. Und inzwischen gehören also diese Instrumente jeweils den einzelnen Mitgliedern.
Dann hatte das Quartett also kaum in Cincinnati angekommen. Es existierte ja eigentlich erst noch keine 5 Jahre. 48 richtig gegründet, ja. Und wir waren also Anfang 52 oder sowas.
Ja, der jetzt. Kauf dieser Amatis war 58.
Also ganz spät. Ganz,
ja, ja, etwas später, auch nach unserer ersten Europatournee. Ja. Unsere erste Europatournee war noch auf den alten Instrumenten und da kamen eben diese Kritiken, die dieses Vorurteil hatten. Die haben uns schon dafür Kredit gegeben, dass wir schon auf Amatis spielten, die wir noch gar nicht hatten.
Ah ja, gut. Verstanden. Das heißt also, wir haben jetzt in der Geschichte der Amatis einen Vorgriff gemacht.
Weil es sich um Rembert Wurlitzer handelt, der das vermittelt hat.
Ist klar. Wir sind in Wahrheit aber historisch sozusagen in der Geschichte des Quartetts noch am Anfang in Cincinnati. Sie sind gerade angekommen, haben auf den Stradivaris gespielt, die sie wieder zurückgeben mussten. Und dann auch schon sozusagen schon wieder Lehrtätigkeit aufgenommen haben an dem
College of Music in Cincinnati. Und da haben wir gleich uns vorbereitet auf unser Debütkonzert. Das sollte stattfinden am 17. November 1953. Und um das Programm zu besprechen, mussten wir mit der Leitung, also mit dem Fred Smith, der uns ja da für seine Tochter hinbuxiert hatte, verhandeln. Und er sagte uns, ja, was wollt ihr denn da für ein Programm spielen? Wir sagten Beethoven 18.5 und Bartok 5 und was wollten wir noch spielen?
Bartok 5 ist der C-Moll-Quartett.
Wir haben den 18.5 Schubert-Quartettsatz und dann C-Moll und dann Bartok 5 am Ende. Ich dachte, das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Ihr könnt nicht ein modernes Stück in Cincinnati spielen. Dafür interessiert sich hier in Cincinnati niemand. Das Publikum kommt nicht. Ihr werdet vor leeren Bankreihen spielen. Da haben wir gesagt, ja, das ist schade, aber unsere Frauen kommen bestimmt und dann 3 oder 4 Leute, die wir inzwischen kennengelernt haben, das macht ja nichts. Wir spielen unter allen Umständen in jedem Quartettprogramm ein neues Stück. Und Bartok, 5. Quartett, ist ja nun nicht mehr so ganz neu. Es war jetzt 1953 und das war von 1936, also bitteschön, immerhin schon an die 20 Jahre alt. Also vielleicht ist es doch wichtig, dass wir da sowas probieren. Er sagte, ja, aber unter keinen Umständen können wir Eintrittsgeld nehmen. Die Konzerte müssen frei sein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. unsere Konzerte müssen Eintrittsgeld nehmen, und zwar so viel wie für die Konzerte in der normalen Konzertreihe von der Cincinnati Kammermusikgesellschaft, die übrigens ursprünglich eine Wurlitzer Kammermusikreihe war, im Hause Wurlitzer, den Eltern von Rembrandt, hatte das angefangen. Inzwischen waren sie im Taft-Museum. Die hatten Eintrittsgeld, und unsere müssen, wenn nicht teurer, jedenfalls genauso teuer sein. Sagt er, dann kommt überhaupt niemand. Sagt er, das wird sich rausstellen. Aber es ist unmöglich, dass wir von vornherein so tun, als ob unsere Konzerte nichts taugen. Und der Wert von Konzerten hängt bekanntlich von der Höhe des Eintrittsgeldes ab. Wir haben ihn derartig unter Druck gesetzt, dass er nichts konnte als klein beigeben, und haben es aber gedacht, wenn das so ist, dass Leute in Cincinnati uninteressiert sind an solch neuer Musik, müssten wir da einen Einführungsvortrag halten vor dem Konzert. Ein Lecture Recital, wie wir es nannten. Ein Vortragsabend, Vor- oder Nachmittag, wo wir den Leuten das Stück erklären, seine Zusammenhänge darstellen und es analysieren und es dann ganz spielen. Und haben dann allen unseren Bekannten gesagt, dass wir das tun würden, 2 Tage vor diesem 17. November. Und das war ein Brechen voll im Künstlerzimmer von dem Konzertsaal. Da waren 80 bis 100 Leute, und wir haben das gemacht. Und das war ein Riesenerfolg. Und die Leute waren begeistert von diesem Bartok-Quartett und haben allen ihren Bekannten und Verwandten gesagt, ihr müsst unbedingt zu diesem Konzert kommen. Und das Konzert war ganz voll, zur Überraschung von unserem Chef Fred Smith. Und von da ab hatten wir, wie gesagt, Narrenfreiheit in Cincinnati. Vielleicht sollten wir uns einen Satz aus unserem Debütkonzert, wir haben eine Aufnahme aus unserem Debütkonzert vom 5. Bartok, mal anhören, den 3. Satz, à la Bulgarese geheißen. Thank you.
Das war der Alla-Bulgarese-Satz aus Bartoks 5. Streichquartett. Das war auch wiederum nicht irgendeine Aufnahme, sondern tatsächlich die Aufnahme aus dem Debütkonzert in Cincinnati des La Salle-Quartetts. Die Aufnahme ist immerhin 55 Jahre alt und hat sich erstaunlich gut gehalten, wenn man bedenkt, dass es ja keine Studioaufnahme und nicht von einem professionellen Radiosender wie Deutschlandradio Kultur aufgenommen war. Eine Frage zu dieser Form der Lecture Recitals. War das eine Neuerfindung des La Salle-Quartetts?
Ich weiß es nicht, ob es das in dieser Art auch bei anderen Leuten schon gegeben hat. Wir kannten es jedenfalls nicht.
Und
wir
ein bisschen aus der Not geboren letztlich.
Und auch schon in Colorado College hatten wir solche Lecture Recitals gegeben. Wie gesagt, genau, aus der Not geboren. Das, um ein Publikum zu interessieren, auch an ungewöhnlicher Musik. Und wir haben gefunden, dass das ungeheuer hilft, wenn man zu Musikstücken etwas sagt, und zwar etwas Informatives sagt, keinen historischen Unfug, wie er oft in den Programmheften auch heute noch zu finden ist, der überhaupt nicht einem hilft beim Hören, sondern indem man über die Stücke, über die Art, wie sie zusammengesetzt sind, wie sie mit der Vergangenheit, mit der Geschichte der Musik zusammenhängen und wie sie klingen, indem man Beispiele spielt, von dem, was man den Leuten erzählt. Die Kombination von sofort hören können, was da geschieht, und erklärt bekommen, worauf man hören soll und in welcher Weise es zusammenhängt mit der Musikgeschichte und Dingen, die es schon vorher gegeben hat und die jetzt die Musik weiterführen. Denn wir wollten ja nicht apologetisch behaupten, dass alle neue Musik genau dasselbe ist wie Beethoven und Mozart. Das ist sie ja mitnichten. Es hat auch keinen Sinn, einem Publikum erzählen zu wollen, dass sie eigentlich das so schön finden müssten, ein Schönberg-Quartett, wie ein Schubert-Quartett. Das ist was ganz anderes. Und was ist daran anders? Und darüber haben wir oft geredet. Wir haben auch die Stücke gegenübergestellt und gezeigt, was der Unterschied ist. Wir haben diese Einführungsabende, so wie für das Bartok-Quartett, haben wir dann auch weitergeführt und haben Lecture Recitals auch für das zweite Konzert. Im zweiten Konzert gab es dann das Opus 7 Quartett von Hans-Erich Apostel. Und das haben wir auch vorgemacht, und zwar jetzt schon im Kunstmuseum, im Taft-Museum, wo mehr Platz war als in unserem kleinen Künstlerzimmer. Und da kam der Kritiker Virgil Thompson, der zufällig in Cincinnati war. Es wurde ein Stück von ihm vom Orchester gespielt. Er wollte sich das anhören. Er war also in Cincinnati und er wusste ja vom La Salle Quartett, denn er hatte Carol Truax vom Colorado College ja beraten und ihr gesagt, sie solle dieses Quartett nach Colorado arrangieren, als wir uns zusammen mit ihr in New York in Times Hall hatte spielen hören. Er kannte uns also und kam zu diesem Lecture Recital im Taft Museum und hat darüber in der großen Tageszeitung New York Herald Tribune, in der er der erste Kritiker war, einen Bericht geschrieben. Ich würde den gerne zitieren. Es ist nämlich ungewöhnlich, dass man von einem berühmten Kritiker eine Beschreibung bekommt über ein Stück, das er und auch sonst niemand bisher in Amerika gehört hat.
Weil es eine amerikanische Erstaufführung war.
Vielleicht
noch zwei Worte zu Apostel selbst vorab.
Ja, Hans-Erich Apostel war ein Schüler von Alban Berg, der schlecht und recht in Wien sein Leben fristete. Er war aus Karlsruhe ursprünglich und hatte mit der Wiener Schule Kontakt aufgenommen und eben mit Berg dann studiert und war einer von diesen Komponisten, die sehr, sehr gute Musik schreiben und im öffentlichen Konzertleben einfach ignoriert werden. Auch heute ist Hans-Erich Apostel kein Name, der bei den meisten Musikliebhabern oder auch bei den meisten Berufsmusikern auf irgendein Echo stößt. Wir waren damals drauf gekommen, auf dieses Stück, durch eine Partitur. Wie es so oft war, bin ich, wenn immer wir in New York waren, zu Frank Music Company gegangen und in ein kleines Geschäft, das fantastische Partituren und Bücher, Musikbücher hatte. Man fand da alles, was es überhaupt gab. Und so einige Sachen, die es eigentlich gar nicht gab. Und da habe ich mir die Partituren rausgesucht von Sachen, von denen ich nicht wusste, was sie waren. So auch das Quartett von Hans-Erich Apostel Opus 7. Das gab es in der Universaledition im Wiener Philharmonischen Verlag in einer Taschenpartitur. Aber spielend hat es kein Mensch. Ich kaufte sie mir und guckte mir das an und überzeugte meine Kollegen davon, dass wir das spielen müssten. Noten waren nicht zu bekommen. Die Universaledition hat uns dann mit Pausen gemacht, so mit Kohle hatten sie auf die Druckplatten, die sie mal gehabt hatten, raufgetan und haben das abgepostet. Aber wenn man dann mit dem Finger drüber ging, ging das alles immer wieder weg. Also wir haben uns aus der Partitur dann mühevoll Stimmen kopiert. Wir haben die aus Partituren gespielt, wie schon frühzeitig haben wir uns das angewöhnt, neue Stücke aus Partituren zu spielen und haben dieses Quartett gelernt und haben es dann also im Januar, es war glaube ich Januar 54, haben wir es im Taft-Museum vorgespielt und da hat es eben Virgil Thomson gehört und schrieb dann über dieses Quartett Folgendes, ich zitiere: Es war in Cincinnati, dass ich am 9. Januar im Taft-Museum zum ersten Mal ein Stück des österreichischen Komponisten Hans-Erich Apostel hörte. Und zwar ein Streichquartett, komponiert zu Ehren seines Lehrers Alban Berg. Der starb aber, bevor es beendet war. Das La Salle-Quartett in Residenz am Cincinnati College of Music analysierte das Stück, enthüllte seine Form und Materialien und spielte es dann. Die Aufführung mit Partitur verfolgend, wurde mir bewusst, wie ausgezeichnet sie es spielten. Atonal im Klang, aber nicht im Zwölftonsystem geschrieben, ähnelt es Bergs wunderschöner lyrischen Suite, sowohl in Klang wie Gefühl. Dieses Gefühl ist romantisch, introvertiert, zart emotional, fragend, gesanglich. Seine Stimmung ist tatsächlich so authentisch und echt, dass die Bergähnlichkeit ihm nicht entgegengehalten werden kann. Im Gegenteil, es bietet den Liebhabern bergscher Musik ein weiteres Stück, das sie in ihr Herz schließen können. Ich wäre nicht überrascht, wenn Apostels Quartett wirklich Popularität erringen würde. Schließlich gibt es nicht allzu viele chromatisch-atonale Stücke auf der Welt, die so tief gefühlt und so bewundernswert gebaut sind.
Thank you.
Das war der zweite Satz aus Hans-Erich Apostels Streichquartett Opus 7. Die Ähnlichkeit mit der Musik von Alban Berg, der Lehrer war von Apostel und die Virgil Thompson in seiner Rezension angesprochen hat, die kommt nicht von ungefähr, weil es war ein Variationensatz über Themen aus der Oper Wozzeck.
Ja, über ein Thema besonders, was auch im Cello ist da. Aus Wozzeck, und es ist ein berührender Satz. Ich finde, dieses ganze Quartett hat eine emotionale Qualität, die es ganz besonders absetzt von beinahe allem, was zu dieser Zeit geschrieben wurde. Apostel ist meiner Ansicht nach ein ganz großer Komponist, dessen Orchesterwerke und Lieder und andere Kammermusik durchaus verdienen, im Repertoire heute zu erscheinen. Das tun sie aber leider immer noch nicht.
Sie haben ihn ja später dann selbst und persönlich kennengelernt.
Wir haben ihn kennengelernt, eben dadurch, dass wir ihm geschrieben haben über einige Fragen, die uns über dieses Quartett aus den Noten nicht klar wurden. Und wir haben einen langen Briefwechsel mit ihm, der auch zum Teil in dem Buch von Kaufmann,
von Harald Kaufmann,
ja, wiedergegeben ist. Er wurde dann wirklich ein Freund von uns.
Harald Kaufmann hat das einzige Buch über Apostel geschrieben.
Ja, in der Serie Österreichische Komponisten des 20. Jahrhunderts, erschienen im Elisabeth Lafitte Verlag, für die Leute, die nachlesen wollen, über einen Komponisten, der sehr unbekannt ist, aber den das LaSalle-Quartett außerordentlich geschätzt hat und dem das LaSalle-Quartett dann auch einen Kompositionsauftrag gegeben hat.
Ja, darüber werden wir sicher noch sprechen wollen. Wir haben ihn später dann, nachdem wir ihn kennengelernt hatten und gehört hatten, wie schlecht es ihm ging, haben wir dann ein weiteres Quartett bei ihm bestellt.
Aber nur jetzt mal zur Genesis. Ursprünglich war das mal ein Zufallsfund, diese Partitur, in einer New Yorker Music Library.
In einem Musikgeschäft, auf einer Etage tatsächlich.
Und Sie kannten Apostel überhaupt nicht?
Überhaupt nicht. Ich habe immer wieder mich interessiert für Kompositionen und Komponisten, von denen ich keine Ahnung hatte.
Aber natürlich, als Sie das Streichquartett gesehen haben und da stand dann oben drüber meinem Lehrer Alban Berg gewidmet.
Das hat uns schon interessiert.
Das war natürlich dann ein gewisser Köder, der ausgelegt war für den
Walter Levin. Aber es konnte ja auch Unfug sein, wie so oft bei solchen Sachen. Also wir haben uns die Noten angeschaut und haben es dann aber auch ausprobiert und waren begeistert von Anfang an. Da gab es wirklich keine Meinungsverschiedenheit im Quartett. Wir wollten dieses Quartett aufhören und haben es sofort gelernt und waren schon bereits in unserem zweiten Konzert in Cincinnati, haben wir dieses Konzert dann Anfang 1954 aufgeführt.
Was wieder sehr mutig ist, denn in Cincinnati kannte nun buchstäblich niemand Apostel.
Aber
wahrscheinlich noch kaum jemand Alban Berg.
Auch das war neu. Die ganze Wiener Schule war neu für Cincinnati. Man hatte ihm vom Orchester aus schon die Gurrelieder gespielt. Und einige Leute, die hinkamen, hatten vielleicht das eine oder andere der Klavierstücke gespielt. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich waren das Komponisten, die auch nicht nur in Cincinnati damals wirklich nicht gespielt wurden. Als Mitropoulos den Wozzeck mit Orchester in New York gespielt hat, war das eine Neuheit.
Wann war das?
Das war in den 50er Jahren. Und Stokowski hatte schon in den 30er Jahren den Wozzeck aufgeführt. Aber es hat nicht
gefunkt.
Nein. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Stücke zu Repertoirestücken in der Metropolitan, Lulu ganz spät, aber Wozzeck schon in den 50er und 60er Jahren wurde zu einem Repertoirestück. Aber das war ja immerhin 20 und 30 Jahre nach Bergs Tod. Und Wozzeck war in Berlin uraufgeführt worden, wann?
25.
25. Ja, ich werde das nie vergessen. Meine Eltern waren da bei der Uraufführung und haben mich nicht mitgenommen.
Ja, weil sie ein Jahr alt war.
Aber gut, das ist kein Gesichtspunkt, finde ich. Aber immerhin war ich schon in Berlin und hätte doch eigentlich die Uraufführung unter Kleiber miterleben dürfen. Und Schützendorf hat da gesungen, erinnere ich mich ganz genau. Gut, soweit also zum Hans-Erich Apostel. Als wir dieses Stück in Wien und in Graz und in Linz gespielt haben, kam er immer mit und war bei unseren Konzerten dabei und war so vergnügt und so lustig und so angetan, wie man überhaupt nur sein könnte. Endlich wurde sein Stück gespielt und wir haben es auch uns große Mühe damit gegeben und haben es, glaube ich, gut gespielt. Und das Publikum hat darauf reagiert. Und da war es nun endlich bewiesen, dass wenn man eines seiner Stücke gut spielte, dass sie auch beim Publikum ankommt. Das ist ja immer so. Das Schlimme mit der neuen Musik ist, dass sie so oft so schlecht gespielt wird. Auch die Schönberg-Quartette und Berg und so weiter wurden zwar bei ihrer Uraufführung, das Kolisch-Quartett hat diese Stücke sehr gut gespielt, aber später wurden sie nicht immer gut gespielt. Und das ist, also schwierige Musik, schlecht gespielt, ist nicht zu ertragen. Da kann man keinem Publikum einen Vorwurf draus machen. Auch Beethoven-Quartette schlecht gespielt sind nicht zu ertragen, das weiß nur niemand.
Zurück zu der Arbeit in Cincinnati. Sie haben dann praktisch die Tradition der Rezitalkonzerte eingeführt. Nicht zuletzt auch mit Musik, die sozusagen völlig unbekannt war für die Leute dort. Aber durch diese Gesprächsrezitals eben und durch hervorragende Interpretation auch selbst, sagen wir mal wieder, in der amerikanischen Provinz zunächst bekannt gemacht. Das hat wahrscheinlich doch auch ein bisschen was bedeutet für die Arbeit. Also Sie wurden jetzt sozusagen auch identifiziert mit Musikern, die sich besonders für neue Musik eingesetzt haben.
Ja, aber wir haben uns auch Mühe gegeben und uns auch gedacht, das sollte man auch solche Lecture Recitals sollte man auch über klassische Werke machen, die ja oft eine etwas merkwürdige Vorstellung im Kopf der Musikliebhaber haben, die doch etwas anders sind, als man gewohnt ist, sie zu hören. Und wir haben dann auch zum Beispiel gleich in einem der nächsten Einführungskonzerte, Einführungsabende, die wir gegeben haben für eins unserer Abonnementskonzerte, Beethoven Opus 59 Nummer 3, haben wir auch analysiert auf diese Art und Weise. Und das Resultat dieser Reihe solcher Einführungen war, dass uns eine Gruppe von Musikliebhabern gebeten hat, ob wir das nicht regelmäßig vor jedem unserer Konzerte für eine zu gründende Privatgesellschaft machen sollten. Daraus entstand eine sogenannte Sonntagsgruppe. Und das waren Leute, die sich vor an unseren Konzerten, die am Dienstag stattfanden, immer sonntags in einem der Privathäuser der Mitglieder dieser Gruppe getroffen haben und sich die neuen oder interessanten, komplizierten Werke, zum Beispiel ein spätes Beethoven-Quartett, haben von uns vorführen, analysieren und ganz spielen lassen, damit sie vorbereitet waren auf das kommende Konzert. Diese Gruppe von etwa, was würde ich sagen, das waren 40 bis 50 Leute, das waren Doktoren oder Rechtsanwälte oder beruflich tätige Leute, keineswegs Musiker, musikinteressierte Bürger der Stadt, die hat 35 Jahre lang ununterbrochen existiert, bis zum Ende der Arbeit des Lassalle-Quartetts in den späten 80er Jahren.
Eine Art Lassalle Foundation.
Ja, sie haben dann wirklich eine Lassalle Foundation gegründet, wo Gelder reinflossen, freiwillig von den Mitgliedern, mit deren Hilfe alle möglichen interessanten Dinge uns möglich gemacht wurden. Die haben besondere Projekte über Jahrzehnte unterstützt. Sie haben neue Werke bestellt, nachdem sie mit den Werken des Anfangs des 20. Jahrhunderts im Laufe der Zeit vertraut wurden. Sie kannten dann die Werke der Wiener Schule, Schönberg, Berg, Webern, die sechs Bartok-Quartette im Laufe der Zeit. Das dauert ja alles, ehe man das alles mal gespielt hat in Konzerten. Aber dann sagten sie ja, und was passiert denn jetzt? Gibt es nicht jetzt wieder neue Musik? Und daraufhin haben wir Komponisten, die wir kannten, auch inzwischen hatten wir in Darmstadt bei den Ferienkursen für neue Musik angefangen zu arbeiten und da viele der Avantgarde-Komponisten kennengelernt. Diese Gruppe hat dann Werke bestellt bei Herbert Brünn, von dem wir ja schon gesprochen haben, und Wolf Rosenberg, bei Pousseur, wiederum bei Apostel, dessen zweites Quartett, bei Ligeti, auch dessen zweites Quartett, bei Giuseppe Englert, bei Franco Evangelisti und vielen mehr.
Sodass also die Rezitalarbeit letztlich eine kleine Gemeinschaft gegründet hat von einigermaßen wohlhabenden Menschen, die wiederum gesponsert haben, neue Werke, die Komponisten machen. Alles ein sehr amerikanisches Modell, würde man sagen.
Das ist natürlich auch, das ist eine wundervolle Sache für ein Streichquartett, dass dadurch angeregt wird, wirklich neue Musik zu spielen. Nicht nur immer das zu spielen, was schon 30, 40 und 50 Jahre alt ist, was ja heute immer noch als neue Musik bezeichnet. Wenn heute ein Quartett gebeten wird, es soll doch ein neues Stück spielen, dann spielen sie vielleicht mal ein Bergstück vom Anfang des Jahrhunderts. Das sind inzwischen die Stücke, die sind 80, 90, 100 Jahre alt. Die werden immer noch als neu. Aber die Musik, die heute geschrieben wird, die wird von den meisten Quartetten, außer vom Arditi-Quartett, überhaupt nicht gespielt. Mhm. Also wir haben damals neue Musik für diese Gruppe gespielt und sie natürlich für uns gelernt und sie dann auch angeboten und auch zum Teil aufgenommen. Auch das war eine Neuerung bei der Deutschen Grammophon, dass man solche Stücke auf CDs aufnehmen konnte. Denn die dachten natürlich, sowas verkauft sich überhaupt nicht.
Ab wann waren Sie da eigentlich bei der Deutschen Grammophon, weil Sie es schon erwähnt haben?
Das war ab Anfang der 60er Jahre.
Also da beginnen dann auch, angefangen, und da beginnen dann auch gleich die Aufnahmen neuer Musik.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ja. Das ist dann wieder ein ganz bestimmtes Thema. Die Gruppe hat auch Komponisten eingeladen, von denen wir ihnen erzählt hatten, nach Cincinnati, die damals in Cincinnati und auch in Amerika noch keineswegs sehr bekannt waren. So kamen zum Beispiel Stockhausen nach Cincinnati für eine ganze Woche und hat für diese Gruppe Vorträge über seine Musik gehalten, anhand von Schallplatten und Bändern.
In den 50er Jahren?
In den 50er Jahren.
Bezahlt von dieser Gruppe, die sich Lassalle Foundation
auch
nannte.
Boulez kam nach Cincinnati und hat über seine Werke geredet und sie vorgespielt. Das war zu einer Zeit, als kaum bekannt war Boulez in Amerika. Cage wurde für ein ganzes Jahr eingeladen, nach Cincinnati zu kommen, an die Universität als Composer in Residence. Mhm. Und darüber werden wir auch noch sprechen, denn wir haben ja gemeinsam mit ihm dann sein Quartett vorgestellt.
Hören wir doch vielleicht zum Abschluss dieser Sendung den letzten Satz aus dem Apostelquartett noch und runden damit dieses Kapitel einstweilen ab. Sie hörten Walter Lewin und das Lassalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 18. Folge unter dem Titel Als Quartett in Residence am College Conservatory of Music in Cincinnati, 1953 bis 1987. Die musikalischen Einspielungen in dieser Sendung waren der zweite Satz aus Maurice Ravels Streichquartett F-Dur, Assez vif, très rythmé, in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett aus Salzburg, live eingespielt im Jahre 1976. Danach den dritten Satz aus Béla Bartóks Streichquartett Nummer 5, A la Bulgarese, gespielt vom Lassalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Privatarchiv des Quartetts, live in Cincinnati 1953. Und abschließend den zweiten und den dritten Satz aus Hans-Erich Apostels Streichquartett Nummer 1, Opus 7, Largo con Variazioni und Presto man un troppo, eingespielt vom Lassalle-Quartett für den WDR in einer Aufnahme aus dem Jahre 1981. Bis zum Beginn unserer nächsten Sendung haben wir noch etwas Zeit. Sie hören die ersten beiden Sätze aus dem Streichquartett G-Moll, Opus 20, Nummer 3 von Joseph Haydn. Die Sätze tragen die Bezeichnungen Allegro con Spirito, Menuett Allegretto. Es spielt das Lassalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Deutschlandfunk vom 8.3.1983.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der 18. Folge unserer Sendereihe hörten Sie die ersten beiden Sätze aus dem Streichquartett G-Moll Opus 20 Nummer 3, eingespielt vom LaSalle-Quartett in einer Aufnahme aus dem Jahre 1983. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.